Willkommen zu unserer heutigen Folge von Agent Mensch, dem Podcast, wo Duana und ich uns mit unserer ganz persönlichen Beziehung zu KI und was es in der Welt, in unserer Gesellschaft bewirkt, auseinandersetzen. Und heute haben wir ein Thema mitgebracht, was uns, glaube ich, alle umtreibt und wo ich aber auch nochmal ganz viel gelernt habe, dass ich mich nur mit ganz bestimmten Facetten davon auseinandersetze, und das ist KI und Sicherheit. Wo sind wir sicher? Was ist unsicher? Wo wird übernehmen KI-Agenten potenziell unser Leben oder vielleicht auch die Welt? Und wie findet denn da auch drin Wettrüsten statt? Und all diesen Fragen wollen wir uns heute ein bisschen widmen und euch einmal durch die unterschiedlichen Themenblöcke führen. Und wir starten wie immer mit einer kleinen eigenen Reflexion. Duana, woran hast du denn als allererstes gedacht, als wir gesagt haben, okay, wir machen mal KI und Sicherheit?
Also ich habe ehrlich gesagt erstmal an das Thema gedacht, was wir nicht in dieser Folge behandeln werden, nämlich das Thema Sicherheit, wird KI die Welt zerstören? Ja, genau. Das große, große, große Horrorszenario im Hintergrund. Dann habe ich aber gedacht, okay, doch, es geht, wenn wir es mal runterbrechen, erstmal geht es wirklich um, wie sicher sind meine Daten. Da habe ich gemerkt, dass ich meine intuitive Haltung war, nee, damit geschieht alles, die sind erstmal nicht sicher. Also ich habe auf jeden Fall keine Handhabe über meine Daten. Das war meine Vermutung. Ich glaube, bei dem Thema Sicherheit denke ich auch sehr stark an Desinformation und Fakes. Auch ein Thema, mit dem wir uns auf jeden Fall in einer anderen Folge nochmal sehr intensiv beschäftigen werden. Und ich habe bei dem Thema automatisierte Systeme und Agenten, habe ich an Sicherheit gedacht im Sinne von Blackboxes. Also wirklich im Sinne von, wir wissen ja gar nicht, wie diese Intelligenz arbeitet. Wir wissen, dass wir ganz viele Trainingsdaten haben und dass dann irgendwie Ergebnisse rausgespuckt werden. Aber was genau passiert, können ja selbst die Programmierer nicht genau nachvollziehen. Und das fühlt sich für mich nicht sehr sicher an. So, das sind, glaube ich, meine ersten Gedanken dazu. Und du?
Ja, ich war auch definitiv so James Bond-mäßig irgendwie bei die Chatbots übernehmen die Welt. Ich habe irgendwann mal schon vor 2 oder 3 Jahren einen Artikel gelesen, so was ist, wenn man eine KI mal mit so einem biochemischen Labor verbindet, was könnte die da wohl alles dann irgendwie tun oder nicht tun? Und ich war dann doch überrascht, wie aus so einer einzelnen Perspektive ich da drauf geguckt habe. Und gleichzeitig ist mein Verhalten ein anderes. Da kommen wir ja nochmal zu und haben das ja auch schon ein paar Folgen vorher besprochen, dass ich sehr vorsichtig bin, was ich da jetzt eigentlich reinfüttere. Also diese Datendimension habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm irgendwie. Aber also, als ich dann das Thema gedacht habe, okay, jetzt muss ich recherchieren, wo sich autonome KI-Agenten schon wie irgendwie eingebracht haben. Damit war ich dann sehr besprochen. Aber wir werden ja jetzt gleich sehen, dass es irgendwie nochmal so viel vielfältiger ist.
Genau, also wenn wir so ganz basic mal anfangen, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier so mein, ich werde es jetzt nicht machen, aber wenn ich jetzt hier mein Claude oder mein ChatGPT oder mein Perplexity aufrufe und da irgendwie eine Frage reingebe oder auch zum Beispiel ein Bild hochlade, weil ich gerne etwas beschrieben haben, identifiziert wissen möchte oder sowas. Und die Antwort darauf ist, wo diese ganzen Informationen landen und was damit passiert, wissen wir gar nicht so richtig genau. Also das ist wirklich strukturell so, dass KI-Tools sehr oft beim Thema Datenverwendung intransparent sind und eben auch auf dieser Ebene schon als Blackboxes bezeichnet werden können. Und das rudimentärste davon ist, dass in dem Moment, wo ich ein Sprachmodell nutze, dass ich dann automatisch, wenn ich mich durch die Geschäftsbedingungen oder so klicke und mein Profil anlege, dass ich dann automatisch Opt-in bin. Und das bedeutet, dass ich meine Daten einfach wiederum der Organisation oder dem Unternehmen für Trainingszwecke zur Verfügung stelle. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt machen, aber das habe ich erst gestern gelernt, dass ich das auch ausstellen kann. Und zwar nicht nur bei den kostenlosen Modellen, sondern auch bei den Bezahlmodellen ist es auch so. Ich hätte wahrscheinlich gedacht, dass die Bezahlmodelle mir das anbieten, dass ich gleich meine Daten für mich behalte, aber dem ist nicht so. Also, das, das und das ist natürlich total kritisch in dem Moment, wenn ich nicht irgendwie nur einfach frage, wie wird das Wetter morgen, sondern wenn ich meine Krankheitsakte zum Beispiel oder wenn ich ein Finanzstatement oder wenn ich irgendwie meinen Beziehungsstatus reflektiere, dann sind das alles Informationen, von denen ich, ja, also ich persönlich möchte nicht, dass die überall landen. So, deswegen. Das zweite Problem, würde ich sagen, ist auch, dass eben das Recht auf Vergessen, was ja sowieso im Internet immer schon ein total schwieriges Thema war, auch in der KI nicht wirklich umgesetzt ist, sondern und das Machine Unlearning-Verfahren nicht ausreichend entwickelt sind. Also das bedeutet, dass wahrscheinlich alles, was ich mal einmal reingegeben habe, irgendwie weiter wild zirkuliert. Und das Krasse ist sogar, das wusste ich vorher nicht, das ist sogar, das heißt das Memorisierungsproblem, dass es sogar sein kann, dass meine sehr persönlichen Daten, die ich wiederum reingebe, dass die einer anderen Person, also ich gebe irgendwas rein und Bettina, die zu einem ähnlichen Thema eine Frage hat, der wird das wiederum ausgespielt als Antwort auf ihre Frage.
Und dann kriege ich endlich was über Joanna zu hören, was ich noch nie wusste und genau. Kann es auch noch erkennen.
So, also nicht so cool. Das Dritte, was ich in diesem Bereich erwähnen würde, ist, dass es natürlich ziemlich viele automatisierte Entscheidungen auf Basis von den Daten, die ich eingebe, gibt und das ist so wie so eine Hintergrund-Schufa gibt, dass nämlich einfach ja, Entscheidungen gefällt werden und ich habe keine Ahnung, wie die zustande kommen, wenn mir zum Beispiel ein Kredit abgelehnt wird oder wenn mir irgendwie ein Zugang zu irgendetwas verweigert wird. Also da habe ich gemerkt, ich wusste da gar nicht, was genau das sein sollte in meinem heutigen Sprachmodellverhalten. Aber ja, also auf jeden Fall auch hier wiederum Blackbox. Was man dagegen tun kann, da ist, was ich eben gestern gemacht habe, erstmal die Datenschutzeinstellungen der KI-App aktiv prüfen und die Opt-out, das Trainings-Opt-out aktivieren bzw. das Trainings-Opt-in deaktivieren. Und ich habe das ganz einfach gemacht. Ich habe wirklich in dem Fall auch Claude gefragt, was muss ich denn machen, damit du nicht meine Daten speicherst oder liest? Und dann wurde mir da...
Hat er dir auch geantwortet,
Der Weg wurde mir gezeigt, genau. Und dennoch würde ich denken, also auch nachdem ich das jetzt gemacht habe, meine Vorsicht wurde weiter bestehen.
Das finde ich einen total interessanten Punkt, weil ich habe das nämlich auch gedacht. Da ja niemand eigentlich richtig nachvollziehen kann, welche Daten wo landen und es ja auch kein System gibt, um das wieder rückgängig zu machen, denke ich mir so, ist das jetzt nicht eigentlich so eine kosmetische Formsache? Und also wer kann denn dann nachweisen, dass meine Daten da überhaupt drin genutzt werden? Also genau, ich war bei einem ähnlichen
Gedanken. Ja, genau. Und ich finde es interessant, weil ich meine, erstens ist es auch ein Thema, merke ich jetzt gerade, das bringt mich auch echt auf die Palme, weil jetzt gar nicht mal bei Claude oder ChatGPT oder Perplexity, aber ich habe vor ein paar Wochen oder Monaten versucht, bei Instagram das auszustellen, dass meine Posts als auch wiederum für KI-Trainings benutzt werden. Und das war so kompliziert. Ich musste mich von da nach da, nach da, nach da. Also es war wirklich so versteckt. Ja? Und das finde ich einfach eine totale Verarschung. Ja? Wieso es zwar ermöglicht wird, aber es so erschwert wird. Also da merke ich richtig, dass ich auf Meta sowieso nicht gut zu sprechen bin. Aber das hat mich dann irgendwie nochmal richtig, richtig genervt.
Da kann ich total nachvollziehen. Ich habe meinen Facebook-Account, den ich mir ja nur einmal für ein bestimmtes Festival gemacht habe, damit ich posten konnte für das Festival, jetzt endlich mal gelöscht und es war genau dasselbe.
Genau, ich habe meins auch seit Jahren nicht mehr benutzt, genau. Aber ich wusste nicht, wie ich es löschen konnte.
Es ist auch richtig kompliziert, genau. Diesen Button zu finden und dann fragt er dich auch, willst du jetzt erstmal, dass wir dich archivieren, damit du vielleicht in 30 Tagen wieder zurückkommen kannst? Ich so, nee, ich will jetzt gehen. Nee. Bye. Ja. Okay, anderes Thema, aber ja, genau. Okay, aber es ist ja interessant, dass wir da irgendwie bei einer ähnlichen inneren Logik rauskommen. Ja. Also ist die Vorsicht, auch wenn wir es eigentlich schon ausgestellt haben. Ja.
No trust, sorry.
Genau, und ich hatte auch nochmal recherchiert, was es für eine Gesetzgebung gibt, vor allem, weil ich dieses Thema mit zum Beispiel so, dann sammeln sich Daten über dich und dann wird ein Kredit abgelehnt und du weißt überhaupt nicht, warum mir eigentlich? Oder wird da ja wahrscheinlich auch nicht ehrlich irgendwie gesagt. Und da hat die Europäische Union jetzt tatsächlich, also gibt es eine Regelung, dass so große Entscheidungen, da muss ein Mensch drauf geguckt haben. Also du hast ein Recht, eine menschliche Überprüfung. Ich finde das sprachlich auch so interessant. Findest du das nicht auch? Dass wir jetzt sowas sagen wie, ich habe das Recht, also wann treffe ich einen Menschen im Prozess? Und ich habe das Recht, eine menschliche Überprüfung irgendwie einzufordern. Um dann eben sicherzugehen, dass es eben nicht nur nach Algorithmen abläuft. Und dann können wir uns ja schon vorstellen, was daraus entsteht. Eine Musterbildung, wo bestimmte Gruppen dann einfach ausgeschlossen werden und du einmal auf irgendeinem Pfad gelandet bist und dann für immer nie wieder einen Kredit kriegst oder ähnliches.
Und zugleich muss man natürlich auch sagen, das war bisher mit der klassischen Schufa natürlich genauso. Ne?
Da gab's genau, noch aber keine da gab es ja auch gerade ein Urteil. Die mussten das ja jetzt auch offenlegen.
Das stimmt, aber ne, also wir sind schon auch bei Versicherungen, wir sind ja schon vorher mit ganz, ganz viel Intransparenz konfrontiert worden. Weshalb habe ich eine Versicherung bekommen oder meine Versicherung, weißt du, zu einem bestimmten Tarif oder sowas. Also auch diese ganzen Sachen. Das sind jetzt nicht neue Themen, über die wir sprechen. Und die Chance könnte sein, dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel hier darüber reden, dass wir insgesamt Intransparenz kritischer begegnen und einfach insgesamt mehr Licht fordern.
Ja, total. Und ich habe das Gefühl, also ne, das stimmt natürlich alles, was du sagst. Es war mir vorher auch so bewusst, aber ich habe mich irgendwie noch wirksamer gefühlt, dagegen vorzugehen, die Verbraucherschutzzentrale anzurufen oder so. Und jetzt so mit KI habe ich das Gefühl, das gleitet so, weißt du, so wie so in so eine Blackbox, wo man dann nicht mehr richtig reingreifen kann. Und ich merke auch, dass mich das emotional ein bisschen stresst, wenn ich mir vorstelle, dass da auf der anderen Seite kein Mensch mehr sitzt, der mich ja auch fühlt und vielleicht irgendwie auf Kontext eingeht.
Du meinst, ein Finanzbeamter fühlt dich, wenn er dir
gerade... Ja, okay. Also auf jeden Fall macht es was mit mir.
Ja, okay.
Und ich finde es schon krass, wenn man dann nur noch mit irgendwie, einem Statistikmodell irgendwie interagiert.
Was mich daran so richtig wurmt, ist, dass dem Statistikmodell traue ich keine... Wie nennt man das im Deutschen? Es gibt doch irgendwie so die keinen Ermessensspielraum zu.
Ja, genau. Ja?
Und einem Menschen, mit dem kann ich irgendwie verhandeln und der kann sehen, oh wow, die ist gerade aus diesen und diesen und diesen unglücklichen Umständen irgendwie, mehr Kontext einbeziehen könnte man natürlich in einer Maschine, im Algorithmus auch. Aber das wirkt viel, viel, viel starrer als ein Mensch, mit dem man irgendwie was aushandeln kann. Ne? Also das ist, glaube ich, dieser eiserne Käfig, dieses Bild von dem Algorithmus. Ich glaube, das ist das, was mich so stresst.
Naja, und was ja passiert in dem Moment ist, du kommst mit einer Bitte, also oder du willst irgendwas und dann theoretisch nach der Regel oder nach dem, was festgelegt ist, solltest du es nicht kriegen. Und der Mensch, der vor dir sitzt, bringt aber irgendwas in sich mit, was mit dir in Kontakt tritt und merkt dann von seinem Gefühl her, naja, vielleicht möchte ich das ja doch möglich machen hier. Also dieser ganze Prozess von irgendwie auch Zufällen im Leben und wo so ein bisschen unsere Erfahrungshintergründe, unsere Präferenzen, das alles miteinander interagiert, das findet ja nicht mehr statt dann. Und ich meine, was ist denn das für eine Welt? Also ich finde das nicht attraktiv. Okay, aber wir sind ja eigentlich beim Thema Sicherheit.
Genau.
Okay, also das war wir und unsere Daten. Jetzt gehen wir mal als KI als Angriffswerkzeug über. Und da sind wir natürlich dann so in diesem ganzen Cybercrime-Bereich, der berühmte Großmutter-Trick. Und das Erste, was da dann irgendwie in meiner Recherche auch aufpoppte, war, dass es natürlich jetzt viel einfacher ist, so Phishing-E-Mails. Also tatsächlich sind Cyber-Attacks, war ja E-Mail immer noch eine der größten Zugänge sozusagen. Fand ich irgendwie ganz interessant.
Die Nigeria-Connection, ja.
Ja, oder diese ganzen Zentren, die es dann gibt und so weiter. Aber jetzt, also früher brauchte man halt ein gewisses technisches Wissen, um so eine Phishing-E-Mail mit dann dieser Codierung, was dann da alles drin ist und bloß nicht draufklicken auf den Link und so, irgendwie zu erstellen. Und jetzt kannst du das halt irgendwie auf einem recht hohen Niveau irgendwie viel einfacher machen, weil du KI dafür nutzt. So, und dann gibt es natürlich irgendwie noch die Möglichkeiten, das viel komplexer anzulegen. Und da gibt es ja dieses eine Beispiel, dass ein Mitarbeiter dachte, er sitzt in einer Zoom-Konferenz oder einer Videokonferenz mit seinem Board, glaube ich, oder also auf jeden Fall mit wichtigen Managern. Und sozusagen Gegenstand war dann, dass er angewiesen wurde, insgesamt 25 Millionen Dollar zu überweisen in mehreren Tranchen. Und er war da zwar ein bisschen zögerlich, ich fand das ein bisschen komisch, aber da waren ja überall diese Menschen, die er kannte.
Genau,
und
sein CFO war, glaube ich, dabei.
Genau, der war irgendwie dabei und das wirkte alles so plausibel, also dann doch nach einer Weile plausibel. Und dann hat er es halt wirklich gemacht. Und was halt hinterher rauskam, war, dass diese komplette Videokonferenz Deepfakes waren. Also das ist alles programmiert. Und ich meine, das ist natürlich jetzt nochmal Großmuttertrick irgendwie vervielfacht. Und ich glaube, das sieht man vor allen Dingen, dass also dieser ganze Cybercrime-Bereich, dass der sich in den letzten 2 Jahren auch nochmal um ein Vielfaches erhöht hat und dass sozusagen es unterschiedliche Statistiken gibt, die vorhersagen, dass der Schaden ungefähr bei 2028 so um die $13,8 Trillionen liegen wird. Ich meine, das sind also Summen, die kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Und das, was ich dann da total interessant drin finde, ist dann, dass, also ne, da gibt es das natürlich einmal für Unternehmen, aber es gibt es natürlich auch einfach so Menschen wie wir an der Stelle. Und dass die Manipulation so effektiv geworden ist, dass sozusagen das Mittel nicht Technik ist, sondern Kultur. Nämlich sowas wie, wir erkennen uns. Wir haben irgendein Codewort miteinander. Also, dass das sich über dann das nächste technische Sicherheitstool zum Teil irgendwie gar nicht lösen lässt, sondern eben nur noch über was, was aus Beziehungen heraus entsteht. Das finde ich dann jetzt irgendwie auch eine schöne Ironie an der Stelle. Aber irgendwie, ja, also
finde das irgendwie so ganz spannend. Ich glaube, du musst den Großmutterbetrug erstmal nochmal erklären, weil vielleicht nicht alle Menschen wissen
nicht alle
das.
Den
also ich glaube, viele Menschen kennen den nicht.
Genau, also kennen wir eigentlich normalerweise am Telefon und also findet ja auch noch primär am Telefon statt. Und jetzt KI, was KI da mit reinbringt, ist, dass natürlich dann auch Stimme gefaked werden kann und dass die Stimmfakes mittlerweile so gut Emotionalität auch imitieren können, dass man halt viel leichter drauf reinfällt. Und meistens ist das so, was jemand ruft an und sagt, dass er entweder irgendwie von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft ist und dass die eigene Tochter, Enkeltochter oder Ehemann in einen Vorfall verwickelt wurde, meistens irgendwie in einen Unfall, selber verletzt ist, aber auch schuldig ist, also das verursacht hat und dass jetzt irgendwie eine Kaution überwiesen werden muss oder so. Das sind immer so ähnlich. Also irgendwie schon was, wo man irgendwie auch Stress kriegt, weil irgendwie ein Unrecht passiert ist und jemand anders auch noch zu Schaden gekommen ist und so weiter und so fort. Und wo dann schnell was passieren muss. Und es gibt also riesige Statistiken, wie viel irgendwie Schaden dadurch entsteht. Und ich glaube, in Deutschland wurden im letzten Jahr 581.000 Cybercrime-Vorfälle registriert an Privatpersonen. Also ich meine, das ist ja eine 500.000, finde ich jetzt schon irgendwie sehr, sehr signifikant. Und da gibt es halt jetzt kein technisches Tool, um zu entlarven, dass diese Stimme da nicht die Stimme von der Enkeltochter ist. Also wenn die selbst anruft oder eben, dass irgendjemand anders was imitiert, um sich selber dann auch irgendwie also nicht sichtbar machen zu müssen. Und da hilft dann halt nur das Passwort. Und ich habe ja gehört, ihr in eurer Familie, ja... Ihr seid da schon dran.
Wir haben auf jeden Fall ein Codewort und ich glaube, ich habe es jetzt schon
nicht sagen.
Vergessen. Nee, wir hatten eins und haben wir das ersetzt durch ein anderes, weil ich fand das so spooky, muss ich sagen. Also ich bin ja schon mittlerweile diese ganzen SMS immer gewöhnt, irgendwie so, hey Mama, oder manchmal werde ich dann auch als Papa angesprochen, weil die wissen ja nicht, ne, welches Geschlecht ich habe. Habe mein Handy verloren, deswegen jetzt diese Nummer, ich brauche dringend einen neuen Laptop, aber ich habe kein Geld, könntest du mir die, weiß ich nicht, 500 Euro leihen oder sowas. Und davon habe ich ja extrem viele schon bekommen in meinem Leben. Aber in dem Moment, wo das auf mit einer Sprache von meinem Kind, wo ich ja sowieso immer so super alert und, oh ja, was kann ich machen, was kann ich, alles in Ordnung? Ja, also das trifft ja auf so eine, erstmal eine totale so Sorge, Fürsorge, Liebesstruktur. Und ich glaube, da ist man auch nicht sehr rational dann vielleicht in dieser Situation. Gut, jetzt wissen wir davon, aber im Zweifel erreicht uns ja etwas, was ein bisschen eine Abweichung von diesem Standard ist und dann wissen wir es wieder nicht. Ja. So, und deswegen, wir haben in der Familie ein Codewort ausgemacht, um wirklich zu verifizieren, dass ich bin und dass meine Kinder sind und dass mein Mann mein Mann ist.
Ja, ich muss das mit meiner Mutter jetzt auf jeden Fall auch machen. Die kann das ja alles noch viel weniger einschätzen. Ich glaube, du könntest dann vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen das kontextualisieren.
Ja, also meine Eltern sind noch doch sehr viel älter als deine, aber meine Eltern sind ja Mitte, Ende 80, also die würden da hundertprozentig ganz total panisch drauf reagieren. Die könnten das überhaupt nicht. Ich habe ihnen zwar davon erzählt, aber das haben sie wahrscheinlich wieder vergessen.
Ja, ich meine, also, was ich da eher interessant finde, sind so Apps, ne, die so Spam-Nummern sofort erkennen. Also ich meine, das macht mein Telefon zum Teil ja auch irgendwie auch schon selber, aber da gibt es ja noch ein paar Apps, wo dann irgendwie die ganzen Vorfälle eingespeist werden, wo Leute das sammeln und dann wird das halt irgendwie angezeigt. Ich glaube, sowas wollten wir auch mal irgendwie vielleicht für meine Mutter dann irgendwie mal einführen.
Okay, aber es ist schon krass, ne? Also ich glaube, wir sind alle nicht vorbereitet auf diese Art von Realitätsverlust oder Realitäts, diese Illusion, diese Alternativwelt. Und gut, ich denke, wenn wir eine Folge machen über Desinformation und Fakes, werden wir da nochmal tiefer drauf eingehen. Aber ich merke schon jetzt, das ist irgendwie meine Realität, gerade visuell oder auditiv, die fühlt sich so real und sicher an, dass wenn ich da irgendwie was vorgespielt wird, also ich kann das total nachvollziehen, dass das total tief erschüttert und dass man da dann einfach auf den Leim geht.
Ne? Ja, und also ist ja auch eine einfach hässliche Erfahrung, ne? Da einmal dann irgendwie drauf reingefallen zu sein. Und eben, also ne, ich stelle mir das dann halt, also okay, jetzt geht es irgendwie darum, Geld da rauszukriegen, aber ich frage mich halt auch, da frage ich mich dann technisch schon in der Zukunft, wie machen vor allem Firmen das, dass sie sicher gehen können, dass Leute irgendwie keine Gespräche mit Menschen führen, mit denen sie über diese Inhalte nicht reden sollten, weil die halt denken, okay, das ist ja die Person. Also da braucht es halt dann schon irgendwie wie so eine Art, kriegen wir dann alle einen Chip eingepflanzt, der irgendwie was aussendet und dann muss das verifiziert werden oder muss dann jeder immer so mit seinem Auge dran? Oder so? Also ja, genau. Irgendwie sowas braucht es dann ja irgendwie. Ne? Also ja. Gibt es bestimmt auch schon. Und habe ich jetzt nur nicht irgendwie für unsere Diskussion hier rausgearbeitet. Ich glaube, es gibt ja dann auch noch eine nächste Ebene davon. Also das ist jetzt mal einmal so die eine Ebene von Cybercrime, mit der wir zu tun haben. Das andere sind dann KI-Agenten, die wie so kleine Räuber unterwegs sind sozusagen und auf unterschiedlich, also mit so versteckten Prompts arbeiten, um eben genau auch irgendwelche Informationen irgendwie rauszuziehen oder auch Aktionen auszulösen, die die irgendwie Schaden verursachen sozusagen. Und ich glaube, da fand ich nochmal irgendwie interessant, das ist ja auch immer wie so in Zeitungen, in Artikeln, so warum betrügen uns Agenten? Also warum machen die Sachen, die sie nicht machen sollten? Und ich habe dann einen Artikel gefunden, der auch nochmal sehr eindrücklich darüber geschrieben hat, dass die Agenten, die sind auf Zielerreichung ausgelegt. Und anscheinend ist eine Erklärung, warum sie dann auch Regeln oder auch also Guardrails, die sie bekommen haben, übergehen, ist, wenn sie der Zielerreichung halt signifikant im Wege stehen. Und das finde ich nochmal interessant, weil ganz ehrlich, das ist hier so ein total krasses kapitalistisches Grundprinzip, was wir hier irgendwie vor Augen haben. Und natürlich ist das ja oft mit irgendwie eingespeist und dann sollte eigentlich eine Balance haben, aber offensichtlich greift die dann auch an vielen Stellen nicht.
Okay, also jetzt verstehe ich. Also du sprichst nicht über, ich dachte, dass bei Agenten, dass wir immer jetzt auch hier über Malware, also über schädliche, also mit bösem Intent eingespeisten Code, der in Agenten drin ist und der dann Schaden anrichtet, dass wir darüber sprechen. Aber wir sprechen in diesem Fall jetzt wirklich über ganz normal gut aufgesetzte Agenten, die aber, um ihr Ziel zu erreichen, einfach Wege wählen, die die Sicherheitsschranken, die eigentlich von der Firma vorgegeben sind, überwinden, weil sie da, die ihnen im Weg, bei der Zielerreichung im Weg stehen. Okay, also da sprechen wir über eigentlich so eine Böswilligkeit, gar nicht die von den Menschen kommt, sondern die aus dem Code selbst heraus entsteht.
Ja, also in dem Sinne, dass ich glaube, so wie ich es verstanden habe, dass Szenarien entstehen können, dass der Agent, der eigentlich gelernt hat, das und das soll er nicht tun, dazu gebracht werden kann, was zu tun, was er eigentlich nicht tun soll, weil er das Gefühl hat, ich meine, es ist auch so geil, so vermenschlicht darüber zu sprechen, dass er sein Ziel halt sonst nicht umsetzen kann. Also dadurch wird dann ein guter Agent, geil, sind wir auch, es ist so wie Matrix hier, sorry, guter Agent, böser Agent, wird dann sozusagen, also mit oder macht halt mit Täter sozusagen. Und dann gibt es natürlich auch wirklich Agenten, die darauf ausgelegt sind, was Negatives zu erreichen sozusagen. Und das passiert dann tatsächlich interessanterweise also über Prompt Injection. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, auch sehr stabile Systeme wie zum Beispiel Google Gemini dazu zu bringen, sich da Fakten, die völlig falsch sind, einfach zu merken, indem man irgendwo in einem Dokument halt solche Prompts versteckt mit reinlegt und zumindest in dem Beispiel, was ich jetzt hier habe, hat zu dem aktuellen Zeitpunkt, ich denke, das ist jetzt auch wieder anders, Google Gemini das nicht differenzieren können und hat das dann einfach übernommen. Das war, dass sich eine Person selber, und zwar der Sicherheitsforscher Johann Rehberger, hat sich einfach, hat Gemini dazu gebracht, sich ihn als 102-jährigen Flacherdler zu merken, der Eis und Kekse mag und der in der Matrix lebt. Also jetzt eher was Lustiges, ja. Aber Und da gab es dann, also das konnte Google Gemini für sich dann auch nicht orientieren. Und das hat er primär halt auch über diese Prompts gemacht, die er versteckt in einem Dokument eingebettet hat. So, das klingt jetzt erstmal total lustig, aber es geht halt vor allem um dieses, dass überall versteckte Befehle sein könnten und die könnten dann halt auch, je nachdem der Agent, der dann da vorbeikommt sozusagen und die liest und verinnerlicht und dann irgendwelche Zugänge hat, wie dazu führen, dass er Transaktionen auslöst, die wir nicht wollen, Daten weitergibt und so weiter und so fort. Und da gibt es dann zum Beispiel das sogenannte Echo Leaks. Das war für Microsoft 365. Der Co-Pilot hat über eine einzige Zeile in einer oder in einer E-Mail halt mehrere sicherheitsrelevante Informationen geleakt, obwohl es eigentlich eine Sicherheitsklassifizierung hatte, dass das genau nicht passieren sollte. Also das konnte dann sozusagen umgangen werden. Und da, ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch nochmal gelesen, das ist ja jetzt irgendwie, aber ist ja auch also was Kriminelles in dem Sinne, dass halt vor allem Agenten die Webseiten zusammenfassen, damit die dann irgendwie woanders benutzt werden können. Wenn in den Webseiten dann selber auch so kodierte Prompts eingefasst sind, dann werden die halt da mit zusammengefasst. Und das hat dann zum Beispiel zu Kaufentscheidungen geführt. Also da hat irgendjemand sich zusammenfassen lassen, was gibt es gerade für aktuelle Systeme, um Arbeitszeiterfassung zu bewerkstelligen. Und dann hat der KI-Agent halt gesagt, ja, blablabla. Und übrigens, Firma XYZ, ganz definitiv der Star unter allen. Und dann hat der Manager dann halt letztendlich seine Kaufentscheidung darauf basiert. Also man kann da sowieso verstecktes Klar, Marketing
gab
drüber.
Es jetzt gerade diese Tage, habe ich diese gestern oder heute sogar gelesen, auch genau das, dass es auf GitHub genau das Gleiche gab, dass es plötzlich Werbung eingespeist war für etwas, was eigentlich da überhaupt keine Rolle, gar nicht hin sollte. Ja.
Genau, also und OpenAI zum Beispiel räumt ein, dass so Prompt-Injection-Angriffe, dass die wahrscheinlich nie völlig lösbar sein werden. Also das dass sich auch wie die, also dass wir da immer so in diesem Problem sind, wie sich KI selber weiterentwickelt, so entwickelt sich natürlich in derselben Geschwindigkeit die Möglichkeit, was man damit alles Negatives anrichten kann. Und dann steht man ganz schnell an einem Punkt, wo man halt merkt, da kommen wir gar nicht mehr hinterher. Und was man tatsächlich dagegen tun kann, ist minimale Rechte. Also ne, wenn man jetzt, und da bin ich tatsächlich auch noch nicht so weiter, würde mich ja mal interessieren, ich weiß ja, glaube, du benutzt ja CRISPR, glaube ich. Ne? Also ich habe noch kein KI-System, dem ich irgendwelche Rechte gegeben habe. Also ich hatte heute tatsächlich ein Klientengespräch, die haben Claude Coworking eingeführt und haben also crazy Sachen, die ich sehr attraktiv fand, erzählt, so 30.000 E-Mails sortiert und nach Themenclustern und keine Ahnung was, wo ich dann schon irgendwie so denke, will ich auch, will ich auch, will ich auch. Aber da bin ich tatsächlich auch noch nicht so richtig einen Schritt weiter.
Also ich auch nicht. Ich mache das auch nicht, aber ich denke, dass wir wahrscheinlich dazu kommen werden, weil die Versprechen, gerade so im Bereich Effizienzsteigerung im Arbeitsbereich, sind so groß, dass ich glaube, dass viele, viele Menschen dann einfach sagen, okay, das ist es mir wert und dann gebe ich einfach alles Mögliche frei. Also ich mache das auch noch nicht. Ich denke, der Nutzen von diesem System hängt natürlich davon ab. Weil wenn ich dem nur so einen kleinen Geltungsbereich gebe, dann kann da auch nicht besonders viel Interessantes rauskommen. Wenn ich dem aber Zugriff auf alle möglichen Präsentationen gebe und ich bin in einem Gespräch mit jemandem, wo ich einen Vortrag halte und basierend auf dem, das ist ja jetzt schon möglich, basierend auf dem Gespräch mit diesem Kunden, würde ich dann im Nachhinein den Befehl geben und sagen, okay, jetzt diese Punkte, die wir besprochen haben in der Telefonkonferenz, stell mir dazu mal eine Präsentation aus meinen, ich weiß nicht, 100 anderen Präsentationen zusammen und zeig sie mir. Ja, aber dafür muss ich dann natürlich einfach auf meinen, in dem Sinne Keynote, dann muss ich einfach das alles freiräumen. Ja, und da, also ja, also vielleicht sind wir da auch irgendwie so die super vorsichtigen Deutschen. Ne? Die Deutschen sind da ja immer so sehr, sehr kritisch mit unseren Datenschutzbeauftragten und sowas, die vielen Menschen als so ein totaler Hemmschuh immer vorkommen. Aber ich habe da auch echte Bedenken. Aber weißt du, wenn ich einen persönlichen Agenten habe, wo ja ich es schon toll fände zu sagen, ah, ich muss übermorgen in Paris sein und will dann 3 Tage später in London sein. In Paris würde ich gerne diese und diese Freundin von mir treffen. Ich würde gerne in die und die Ausstellung gehen. Schau mal, was in dem und dem Theater läuft und stell mir mal einen guten Plan zusammen. Und dann aber, um das machen zu müssen, muss ich natürlich auf meinen Kalender Zugriff ermöglichen, auf die Kontaktdaten meiner Freunde, weil ich sage dann, find mal raus, ob meine Freundin Marthe am Mittwochabend in Paris Lust hat, mit mir essen zu gehen. Dann wird natürlich eine automatische E-Mail an Marthe geschickt. Hast du Lust mit Joanna? Sie schlägt folgendes Restaurant vor. Habe ich gar nicht, zwar gar nicht vorgeschlagen, aber von meinen Kreditkartenabrechnungen sieht man, dass ich da immer sehr gerne hingehe.
ist auch geil, wie du das so als so ein Journey hier gerade irgendwie zusammenbasteln kannst.
Aber es ist so. Ja, also und das ist natürlich die eigentliche Erleichterung, aber dafür muss ich an unheimlich viele sehr, sehr persönliche Schnittstellen irgendwie sagen, go, 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 go.
Ne? Ich habe da nicht das Vertrauen dazu, du?
Ich habe noch nicht das Vertrauen, aber weißt du, vielleicht wenn es ein, ich bin ja jetzt mit meinen ganzen Mails von Google weg und auf Proton Mail gegangen und Proton Calendar und sowas, wenn mir zum Beispiel Proton so ja, etwas stimmt, anbieten wenn würde, anbiet, wenn so das Schweizer Sicherheitsnetz,
den vertrauen wir dann, ne?
Den vertrauen wir vielleicht auch nicht zurecht, aber trotzdem, ich glaube, weißt du, also für mich wäre da auf jeden Fall die Chance für einen super sicherheitsorientierten Player, der nicht Microsoft heißt oder nicht Google oder nicht OpenAI oder sowas. Also da merke ich zum Beispiel, dass ich da zum Tech-Nationalisten oder mehr zum Europäischen, da merke ich, dass das ist mir total wichtig. Mhm. Und ich glaube schon, dass ich sowas nutzen würde, wenn es denn dann wirklich hohe Sicherheitsstandards hat und viele Sachen dann vielleicht auch nicht ermöglicht, weil diese ganzen, es macht ja schon Sinn, dass diese ganzen Systeme vielleicht auch nur so gut sind, weil sie so wild Daten klauen können überall.
Ja, auf jeden Fall. Was uns ja zum nächsten Thema führt.
Genau, und das wäre das Thema KI gegen KI, das Wettrüsten, das nie endet. Ne? Also früher habe ich gemerkt, dass mich das ganze Thema, also Cybersecurity und Cyberkriminalität, fand ich irgendwie, das ist so ein totales Nischenthema. Ja? In den letzten Jahren ist es ja so ein krasses, großes Thema geworden. Und du hattest es vorhin ja schon erwähnt, ne? Die gleichen technologischen Fortschritte, die jemand nutzt, der mich angreift, die kann ich vielleicht auch nutzen, um mich zu schützen. Aber es ist ein ständiges Wettrennen. Ich weiß, beim Deepfake, ne? Da gibt es ja verschiedene von irgendwelchen Wasserzeichen und von allen möglichen Sicherungssystemen, die auf jeden Fall, über die man sich gerade Gedanken macht. Dann wird es die nächste Innovation geben, die wiederum das aushebelt. Ja? Also es ist bestimmt ein Beruf, der sehr zukunftsträchtig ist. Vielleicht aber übergeben wir den auch an Agenten. und es ist schon krass, wenn man sich anschaut, wie die KI-Angriffe exponentiell skalieren. Ne? Und ich glaube, sehr, sehr viele Unternehmen legen das auch gar nicht so gerne offen. Also die Zahlen, die Datenbasis ist ja auch sehr vage. Ich glaube, die legen das nicht so gerne offen, weil man möchte nicht zum Beispiel einer Bank ganz viel Geld geben, wenn man weiß, dass im Hintergrund ganz, ganz, ganz viel eigentlich auch Kriminalität stattfindet. Und ich glaube auf jeden Fall, dass zum Beispiel Banken das früher auf jeden Fall wirklich einfach verschwiegen haben und einfach ausgeglichen haben, weil sie nicht den Reputationsschaden eingehen wollten, wie leicht man sie doch angreifen kann. Ja, also von daher, das, glaube ich, ist so ein Thema, das wird uns sehr viel beschäftigen. Was ich auch noch interessant fand von den Recherchen, die du da gemacht hast, Bettina, ist, dass man jetzt schon die nächste Technologie eigentlich, oder das Kriminelle, jetzt schon die nächste Technologie vorausdenken. Ja, also es gibt jetzt schon Menschen, die ganz viele Daten sammeln, mit denen sie jetzt noch nichts anfangen können, weil sie verschlüsselt sind oder sowas. Aber man denkt, in dem Moment, wo Quantenkrypto funktioniert, wird man diese ganzen Dokumente entschlüsseln können. Ja? Deswegen werden heute schon ganz viele Daten jetzt gesammelt, um sie in einigen Jahren dann vielleicht mit Quantencomputern zu knacken. Auch nicht gut. Ja. Und was man dagegen tun kann, also ich weiß nicht, was kann man wirklich dagegen tun? Ich glaube, man kann natürlich als Unternehmen und auch als Privatperson kann man total sich mit der aktuellen Sicherheitsstandards beschäftigen. Und ich glaube, es gibt unheimlich viele low-hanging fruits. Wenn ich mir alleine anschaue, welche Passwörter wir benutzen, wie einfach die häufig zu knacken sind. Also wir sind da auch einfach nachlässig. Ja, und man meint sich dann so sicher in der Privatsphäre mit seinem Laptop, aber dass der eigentlich ein Interface zur ganzen Welt hat, das ist mir auch nicht so bewusst. Ja, und ich glaube, das gilt ganz viel Bewusstsein, Schulung, neue Technik, dass wir wirklich lernen, okay, wie gehen wir damit um? Also ich habe One Password, das hilft mir auf jeden Fall, verschiedene Passwörter über eine Schnittstelle zu managen. Aber ich musste auch total...
Das freut mich ja zu hören, weil ich ja deine drei Passwörter für eine Weile auch konnte.
Ja, ja.
Ich glaube, ich bin alles reingekommen wäre.
Genau, ich bin ein bisschen besser geworden. aber es stimmt. Und ich merke auch in mir, das ist so, ich habe so einen Widerwillen. Ich möchte nicht und digital ist ja ein Riesenteil von meiner Welt. Und mich in dieser Welt so schützen zu müssen und so misstrauisch als Default zu sein, finde ich irgendwie krass. Mhm. Ja? Also ich hatte ja einen Volksschullehrer, Dr. Schulz, mein Lateinlehrer, war Gymnasiallehrer. Und der hat immer gesagt, ich lasse mein Fahrrad unangeschlossen am Dammtor Bahnhof in Hamburg stehen. Und wenn es geklaut wird, habe ich wenigstens das gute Gefühl, kein misstrauischer Mensch gewesen zu sein. Und ehrlich gesagt, das ist ein Spruch, der hat mich mein Leben lang, der hat mich viel mehr begleitet als sein Latein.
Toll.
Okay. Und ich agiere ganz häufig immer noch danach. Ja, weil dieses Grundmisstrauen der Welt gegenüber, finde ich viel belastender, als wenn einmal mein Fahrrad geklaut werden würde.
Ich kann es total nachvollziehen. Ich finde dann auch immer, wenn Menschen ein hohes Niveau an Misstrauen haben, dann merke ich immer so, das löst in mir irgendwie so eine Ärgerlichkeit aus und frage mich aber immer, also ich habe mich schon oft gefragt, so, was ist das denn eigentlich, dass ich mich darauf nicht so gut beziehen kann?
Das ist keine schöne Ausstrahlung in der Welt, wenn man immer alles kritisch abtastet und misstrauisch ist. Also
das, es macht halt, also genau, und so, ja, aber es macht mich ja richtig ärgerlich irgendwie so. Ich finde das schon irgendwie interessant. Ich kann natürlich von mir ja auch so ein bisschen nachvollziehen, wo das herkommt, aber ich möchte so auch nicht sein. Ich möchte irgendwie mit so einem Wohlwollen und so einem Vertrauen in was Gutes irgendwie ins Leben gehen. Und vielleicht bestimmt bin ich an vielen Stellen dazu undifferenziert. Also vor allem, wenn ich oft meine Frau frage, bin ich da auf jeden Fall zu undifferenziert.
Ja, ja, und ich glaube, wir könnten auch erwarten, wirklich von Unternehmen, dass die uns, weißt du, wir sind ja auch nicht, ich erwarte auch da eigentlich einen industriellen Standard, der uns absichert.
Ja.
Ja, weil dass ich dafür für ganz viele
Zustände, dass wir das überhaupt technisch verstehen.
Ne, genau, also von daher, das muss eigentlich, aber das muss natürlich als Forderung auch von uns als Konsumenten kommen. Und das ist irgendwo ist das ganze Thema so ein bisschen unangenehm, sich damit zu beschäftigen. Ja. Ne? So richtig viel Laune macht es nicht.
Naja, und unser letzter Block für heute ist ja, was können wir denn da überhaupt erwarten? Weil die Sicherheitstests selber ja gar nicht unbedingt das bringen, was sie eigentlich bringen sollten, wenn es um KI geht. Also es gibt eine Studie aus Stanford aus dem Jahr 2025, die im Grunde die 440 KI-Sicherheitsbenchmarks untersucht hat. Also praktisch die Tests, mit denen Hersteller belegen, dass die Modelle sicher sind. Und die haben im Grunde festgestellt, dass die zum Teil oder zum größten Teil kaum statistisch valide sind. Das heißt also, dass das, was sie da abtesten, wie so eine reine Variation sein kann, dass das gar nicht unbedingt die Referenzaspekte sind, die wir dann da irgendwie mit reinnehmen können. Könnten Unterschiede zwischen Systemen auch einfach reiner Zufall sein. Ne? Oder es gab fast allen untersuchten Tests Schwächen, mindestens in einem Bereich, und die daraus resultierenden Ergebnisse der Tests sind dann halt einfach irreführend. Aber trotzdem werden die halt dann weiter genutzt, werden auch angeführt. Und was es dann natürlich da wieder braucht, dann sind wir dann sofort irgendwie beim Thema Regulierung. Es bräuchte halt irgendwie ein TÜV im Grunde. Ne? Also es bräuchte irgendwie Tests, die auch wirklich das bringen, was sie irgendwie vorhersagen. Und die müssten dann irgendwie branchenübergreifend irgendwie genutzt werden müssen. Und wir als Konsumenten müssten uns dann halt darauf auch verlassen können.
Und die müssten sogar natürlich international, die müssten global sein. Ne? Und eine globale Standardisierung haben wir in bestimmten Bereichen auch hinbekommen, aber ist ja auch super, super löchrig.
Ja, total. Und ich meine, wir lesen ja auch, also ich finde, man liest ja schon irgendwie regelmäßig jede Woche immer wieder irgendein Beispiel, wo ein KI-Agent irgendwas gemacht hat, was er nicht machen sollte.
Klar. Und das ist natürlich auch ein Spiegelbild davon, dass es in den Firmen, auch wenn sie vielleicht Lippenbekenntnisse dazu geben, nicht die oberste Priorität ist. Die oberste Priorität ist, AGI, ja, Superintelligence, Wettrüsten mit China, der erste Konzern sein, der XY. Ja, also es geht einfach um was anderes und das wird uns vielleicht total kolossal auf die Füße fallen. Ne?
Also das naja, und genau, und wir sind ja jetzt, also vor allem wir beide jetzt auch, ne, als nicht KI-Technik-Experten. Also ich habe bei dem Thema auf jeden Fall auch gemerkt, ja okay, kann ich das jetzt also richtig gut beschreiben, worum es hier geht? Ja, nicht, verstehe ich die Hälfte. Ja, ich verstehe die Statistiken, aber was da jetzt genau alles stattfindet, das heißt also, was können wir da eigentlich übernehmen? Und ich meine, Firmen stehen da natürlich noch vor einer ganz anderen Herausforderung. Also ich höre das natürlich von meinen Klienten auch ganz viel, dass sie irgendwie sagen, ja, wir können gerade, wir würden gerne ausprobieren, aber wir können die Risiken nicht richtig irgendwie einschätzen. Wir haben auch die Regularien nicht richtig verstanden. Also es ist irgendwie noch nicht klar, weil das Recht natürlich auch gerade so nachwächst, ist nicht ganz klar, für was werden wir dann haftbar sein, für was werden wir irgendwie nicht haftbar sein. Das ist auch nicht so einfach irgendwie anscheinend zu orientieren. Ich fand das auch, ich habe einen Online-Kurs gemacht zu Führung und KI, wo auch DGSVO dann ein Thema war. Ich bin da auch nicht ganz klar rausgegangen. Ja, also wann darf ich Copilot einführen bei mir in der Firma, wann nicht? Also fand ich jetzt auch irgendwie, und das ist sicherlich der Stand, den ich mir da vor 6 Monaten angeguckt habe, der ist heute sicherlich auch schon wieder ein anderer. Also ne, diese Orientierungsfähigkeit, und dann müsste das auf Systemebene irgendwie passieren. Und die Frage ist, passiert das gerade? Kann die Politik das auch überhaupt? Weil ich meine, ich finde, das ist auch die Folge heute, finde ich, hat noch mehr so diesen Dauerlaufcharakter. Also wo ich irgendwie das Gefühl habe, wir beschreiben auch so viel, was so mit Geschwindigkeit irgendwie zu tun hat. Es wird schneller, es wird mehr. Wer kommt wem hinterher? Wer ist am schnellsten mit dem, was er aus den aktuellen Entwicklungen macht? Und genau, und dann ist ja im Grunde die Frage, wer schützt uns denn dann?
Genau, genau. Und wir sind ja nicht in der Lage, eine Pause einzuschmeißen und zu sagen, stopp. Es gab ja immer wieder auch Forderungen, auch von Seiten von bestimmten Technologen, ne? Lass uns ein Moratorium einsetzen, lass uns eine Pause machen, in der wir diese technologische Entwicklung erstmal besser verstehen und dann erst weiterentwickeln. Aber das hat überhaupt keine Chance, weil spätestens, wenn man dann sagt, ja, aber die Chinesen machen es nicht, dann machen alle anderen Firmen das natürlich hier in den USA oder auch in Europa auch nicht. Und das ist schon also wie so eine galoppierende Entwicklung gerade in allen Bereichen an uns vorbeizieht und eigentlich nicht die menschliche den Rhythmus von menschlicher Veränderung und von, dass wir wirklich irgendwie was verdauen, verstehen und so einbeziehen können, ist schon, ist so, ne?
Ja. Ist so. Ja, und das dann noch irgendwie in dieser aktuellen Zeit, wo sich irgendwie im politischen und gesellschaftlichen eh so auch wieder so viel wandelt, finde ich schon ganz schön viel. Also wenn jetzt sozusagen die Menschheit an der Stelle ein Klient wäre, geht man ja immer so durch, welche Säulen hast du im Leben und welche davon sind stabil und sind instabil und sehr in Bewegung, dann würde ich sagen, okay, eher instabile Phase und kein Wunder, dass wir dann alle auch irgendwie so ein bisschen erschöpft sind und nicht genau wissen, wie wir uns Sicherheit schaffen können in der Veränderung.
Das stimmt.
Gut.
Schön.
Danke. Tschüss. Euch. Ciao.
Agent Mensch ist eine Produktion von Bettina Rollo und Joanna Breidenbach. Die Videography stammt von Susanne Erle. Grafik und Visuals von Sienna Powers. Die Soundscape ist komponiert und produziert von Nick Meehan. Danke fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge.